Sozialgestaltung, der Podcast.
Hier diskutieren wir alles Aktuelle zu den Themen Sozial- und Gesundheitswirtschaft.
Gemeinsam, sozial, wirksam.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Blätterwald. Wir nehmen auf am 27. Mai 2025. Wer sind wir? Mein Kollege Markus Sobotke sitzt zusammen mit mir im Studio. Hallo Markus.
Hallo Susanne. Ich freue mich auf eine neue Aufnahme unseres Blätterwalds in diesem Monat mit dir.
Ich mich auch. Wir haben ja wieder ein bisschen Zeitschriften gewälzt, Markus. Wir haben diesmal uns angeschaut, die Care Invest, die ja Ausgaben 9 bis 11, 2025, die Care Konkret mit den Ausgaben 17 bis 21, 2025, die F&W-Ausgabe vom Mai 2025. Das Krankenhaus, Ausgabe Mai 2025. Den Nachrichtendienst des Deutschen Vereins, auch mit der Ausgabe Mai 2025. Und verschiedene aktuelle Meldungen aus Internetportalen und anderen Fachmedien. Fangen wir gleich an und steigen ein, Markus, oder? Zahl des Monats. Vielleicht vorab können wir schon mal sagen, wir haben diesmal ein paar mehr Zahlen, weil es war extrem zahlenlastig.
Ja, tatsächlich. Viele interessante Zahlen. Ich habe einen Punkt rausgegriffen. Und zwar hat die Care Konkret in ihrer Ausgabe 21 aktuelle Erkenntnisse zu den Bearbeitungszeiten der Hilfe zur Pflege aufgegriffen. Hintergrund ist eine Umfrage des ARD-Magazins Report Mainz unter 113 Sozialbehörden. Und die Ergebnisse sind wirklich erschreckend. 27% der Sozialämter benötigen 6 bis 12 Monate für die Bearbeitung eines entsprechenden Antrags auf Hilfe zur Pflege. Bei 5% der befragten Sozialämter sogar mehr als 12 Monate. Und in Extremfällen, das ist hier das Sozialamt Berlin-Pankow, hat es sogar 3 Jahre gedauert. Beispielhafte Einzelfälle, die in dieser Umfrage zutage gekommen sind, das ist etwa in Wilhelmshaven. Hier dauert es bei 23% der Fälle mehr als 1 Jahr. In Tuttlingen, Baden-Württemberg, da dauert es aktuell laut Aussage des Sozialamtes aktuell eben rund 12 Monate. Und im Landkreis Wittenberg teilweise über 1 Jahr. Also hier schon beachtliche Dauern der Bearbeitung der entsprechenden Anträge. Und es ist klar, für viele Pflegeeinrichtungen bedeutet dies eine monatelange Vorhaltung. Und das kann entsprechend ernsthafte finanzielle Herausforderungen darstellen. Denn im bundesweiten Durchschnitt sind es 43% der Bewohnerinnen und Bewohner, die im Laufe ihres Aufenthalts in der Einrichtung Sozialhilfe beantragen.
Das heißt, dass die Einrichtungen finanzielle Schwierigkeiten bekommen, weil der entsprechende Träger nicht zahlt. Auf der anderen Seite sie ja aber auch die Menschen nicht alleine lassen möchten. Trifft ja ambulante Pflegedienste genauso. Natürlich könnte man einen Vertrag kündigen und die Leistung nicht mehr erbringen. Aber das ist ja eigentlich nicht die Lösung für den Betreiber, vor allen Dingen nicht im Sinne der zu Pflegenden und derjenigen, die die Leistungen empfangen und auch vielleicht dringend nötig haben. Ja, wir werden das weiter beobachten, wie sich das entwickeln wird.
Vielleicht noch zu den Gründen, die auch von den Sozialämtern vorgebracht werden. Also da wird auch offen kommuniziert seitens der Sozialämter. Es wird verwiesen auf die steigende Anzahl von Anträgen. Es wird auf den Personalmangel verwiesen, auf eine Personalfluktuation und eben die Prozesse an sich oder die Vorgehensweisen, auch die vorgeschriebenen Bearbeitungsschritte, zum Beispiel die zeitintensive Vermögensprüfungen, dass hier entsprechend Zeit benötigt würde, aber eben auch der Hinweis auf eine fehlende Digitalisierung. Und es gibt ja auch verschiedene Forderungen aus der Verbändelandschaft, dass man solche Prüfungen nachgängig durchführt, dass man erstmal unter Vorbehalt auch Leistungen erbringt und zusagt, um eben hier die Missstände etwas anzugehen.
Wir haben ja auch gesehen, Bernd Meurer, Präsident des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste, dem BPA, der sagt ja auch sehr klar und beschreibt es auch nochmal ganz schön in einem Satz. Eine Bearbeitungszeit von 9 Monaten bedeutet im konkreten Fall, dass 9 Monate die Gehälter fehlen, um das Personal zu bezahlen und dass ich als Einrichtungsträger vorfinanzieren muss. Klar, kann bis dahin führen, dass man in die Insolvenz kommt. Dann habe ich ein Insolvenzgeld, was auch wieder staatlich bezahlt wird. Also ein bisschen fast so wie so ein Hamsterrad, ja, für die Betreiber. Und wie gesagt, einfach jemand aus einem stationären Pflegebereich oder auch aus dem ambulanten Bereich aus dem Vertrag zu schmeißen, ist gar nicht so einfach und eigentlich auch nicht im Sinne der jeweils Betroffenen. Es führt sicherlich dazu, dass Betreiber dort, wo sie es können, gerade bei Neuaufnahme von zu Pflegenden sehr genau hinschauen und auch nicht aufnehmen, gerade dann, wenn es Sozialhilfefälle sind, wenn das vorab nicht geklärt ist. Mhm. Was es natürlich für die Menschen nochmal schwieriger macht, einen stationären Pflegeplatz zu finden oder eben auch ambulante Hilfe in den Bereichen.
Ja, und wie ich eben sagte, über 40% im Bundesdurchschnitt Sozialhilfeempfänger in den stationären Pflegeeinrichtungen. Das ist ja ein großes Problem. Es ist jetzt nicht eine kleine Anzahl von Personen, die betroffen sind, kleines Problem hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen, sondern es ist wirklich sowohl wirtschaftlich als auch gesellschaftlich ein relevantes Problem.
Sehen wir ja auch in unseren Beratungsaufträgen, auch innerhalb unseres Konzerns, dass wir immer mehr Betreiber im stationären wie auch im ambulanten Bereich haben, die sich versuchen, andere alternative Liquiditätshilfen zu holen, sei es über Factoring, sei es über die Ausdehnung des Kontokorrent-Rahmens. Aber auch das ist ja etwas, was kostet. Das ist gar nicht vorgesehen in den jeweiligen Pflegesatzverhandlungen, muss man ja auch sehen. Wir bleiben dran. Und hoffentlich hat da der Journalismus die Funktion, das ein bisschen aufzurütteln und Besserungen hinzubekommen. Ich habe auch noch Zahlen mitgebracht, Markus. 4.048 Euro. Sagt dir das was?
Tja, da wirst du uns jetzt sicher aufklären, wie das in unserer Themenspektrum passt.
Ja, es passt in unserem Themenspektrum. Es sind nicht 4.048 Euro, die wir persönlich auf unserem Konto haben. Das ist das durchschnittliche Gehalt, was 2024 im April laut Statistischem Bundesamt in Wiesbaden im Pflegebereich, in den Gesundheits- und Pflegeberufen verdient wurde. Und die Statistiker haben sich hier mal die Mühe gemacht, die Daten auszuwerten und zwar auch im Vergleich zu setzen vor mehr als 10 Jahren. Und da haben wir eine Steigerung absolut im Durchschnitt von 1.219 Euro. Und auch das haben die Statistiker sich genauer angeschaut, dass hier der Verdienstzuwachs höher ausfiel in dem Gesundheits- und Pflegebereich wie in vielen, vielen anderen Berufsgruppen. Und es gibt so ein paar verschiedene Gründe, die sie anführen. Unter anderem, klar, die Einführung des Mindestlohnes, aber sicherlich auch hier die stärkeren Fokus auf den Beschäftigungsbereich der Pflegeberufe und natürlich auch ein Fachkraftmangel. Und im Vergleich zur Gesamtwirtschaft, auch dort liegt der Bereich der Gesundheits- und Pflegeberufe vorneweg. Und zwar da lag im April 2024 der mittlere Verdienst bei 3.978 Euro, also etwas drunter. Damit sieht man, wie die Pflegeberufe im Gehalt aufgewertet worden sind, was natürlich auch wiederum zu höheren Kosten führt. Deine statistische Zahl eben hat auch was damit zu tun, dass wir mehr Sozialhilfeempfänger haben in Pflegeheimen, weil die entsprechend teurer geworden sind bei entsprechend angestiegenen Löhnen und Gehältern, die eben auch überdurchschnittlich im Vergleich zu anderen Berufsgruppen in Deutschland gestiegen sind in den letzten Jahren. Und das war eine Meldung unter anderem aus der Care Konkret. Und auf der gleichen Seite ist die erste Seite der Care Konkret vom der Ausgabe 20 vom 16. Mai 2025. Direkt gegenüber auch noch eine kleinere Meldung. Da gibt es die Zahl, Marco. 33,1 Tage. Kannst du damit was anfangen?
Etwas mehr als einen Monat.
Etwas mehr als einen Monat, wenn man aber arbeitstechnisch sieht, sogar 1,5 Monate fast, weil wir gehen aus von ungefähr 20 Arbeitstagen und so müssten wir es hier sehen. Und zwar ist das laut Techniker Krankenkasse, ihren Auswertungen, die durchschnittlichen Krankheitstage in der Altenpflege. 33,1 Tage im Schnitt im Jahr 2024. Und damit, klar, mehr als einen Monat und arbeitstechnisch sogar 1,5 Monate, wenn man dann noch dazu nimmt, dass wir Urlaub haben, hängt ein bisschen davon ab, wie viel Urlaub gewährt wird. Häufig ja über den gesetzlichen Bereich hinaus, wenn wir ausgehen davon, dass wir vielleicht im Schnitt 25 Tage haben, wobei es auch viele gibt, die mittlerweile 30 Urlaubstage haben, dann kann man eigentlich sagen, mit den Krankheitstagen im Durchschnitt haben wir einen Bereich, wo die Menschen entweder aufgrund von Krankheit oder aufgrund von Urlaub nicht arbeiten, von, nehmen wir einen Schnitt von 50 bis 60 Tagen. Das ist schon viel und die haben sich das auch nochmal ausgerechnet, die TK im Vergleich zu allen anderen Berufsgruppen und da liegen die Jahresfehlzeiten aufgrund von Krankheit bei 18,2 Tagen in 2024. Also schon ein deutlicher Unterschied. Auswertungen zeigen auch, dass wir in der Pflege insbesondere psychische Diagnosen und aber auch Erkrankungen des Atmungssystems und des Muskel-Skelettsystems häufig zu diesen Fehlzeiten führen. Und da sicherlich auch Arbeitgeber nochmal gefragt sind, wie man das besser hinbekommt. Es gibt ja viele Ansatzpunkte von bestimmten Dienstzeiten, Konzepten, BGM-Maßnahmen, viele verschiedene Themen. Aber in 2024, zumindest auf Basis der Daten der Techniker-Krankenkasse, ist das noch nicht angekommen in den Pflegeberufen. Und dazu passend, Markus, habe ich noch eine Zahl. 25%. Auch das fand ich erstaunlich. 25% der Pflegekräfte im Altenheim kommen aus dem Ausland. Bundesagentur für Arbeit. Also zeigt hier nochmal ganz klar auf, wie wichtig ausländische Pflegekräfte für den stationären, aber auch ambulanten Pflegebereich in Deutschland sind. Ohne ausländische Pflegekräfte würden wir heute die Leistungen nicht zur Verfügung stellen können. Und auch da, Demografie spielt ja eine wichtige Rolle für die nächsten Jahre. Wir werden immer mehr alte Menschen bekommen, auch damit nochmal mehr Personal brauchen. Und gerade hier auch den Fokus sicherlich auf Zuzug und auf qualifizierten Zuzug aus dem Ausland legen müssen, weil wir werden die Menschen selber nicht haben. Was sie auch nochmal ausgewertet haben, das fand ich auch nochmal ganz interessant, rund die Hälfte der Pflegekräfte arbeitete im vergangenen Jahr in Teilzeit. Und wenn man sich das anschaut, auch hier wieder zu anderen Berufsgruppen, da ist es ungefähr ein Drittel. Denn das heißt, eigentlich Köpfe haben wir recht viele, aber ein Großteil oder die Hälfte davon stellt nicht ihre komplette Arbeitszeit zur Verfügung, sondern entscheidet sich für Teilzeitverträge. Und dann kommt ja häufig nachher, wir haben auch 80% Frauen, das ist ja die mit Kinder, Familie und so weiter. Ist klar, dass sie nicht Vollzeit arbeiten. Aber auch hier hat die Bundesagentur für Arbeit nochmal ein bisschen genauer hingeschaut und hat in dem Bereich auch bei Männern, die in der Pflege arbeiten, gesehen, dass fast ein Drittel dieser Männer in Teilzeit beschäftigt waren. Und auch das ist höher wie in anderen Beschäftigungsgruppen, das sind es ungefähr 13%. Also liegt nicht nur an den Frauen, aber klar, die haben einen großen Anteil mit 80% ungefähr und da sicherlich die nächsten Jahre neben den Krankheitstagen, weil wenn man das dann zusammenzählt, 33,1 Krankheitstage laut Techniker, die fehlen dir. Trotzdem muss ich ja die Arbeit erbringen, die Dienstleistung. Ich habe ja entsprechend die zu pflegenden Personen, die den Anspruch haben, plus nochmal den Teilzeitbereich, glaube ich auch ganz klar für die Träger der verschiedenen Dienstleistungen, die Träger der Einrichtungen wirklich auch dran zu setzen, bekomme ich einerseits Beschäftigte mehr in den Vollzeitbereich und mit welchen guten Konzepten schaffen wir es, Krankheitstage zu reduzieren. Auch das wird sicherlich dem Fachkräftemangel helfen. Und noch die letzte Zahl, Markus. Da hat die AOK ihre Daten ausgewertet. Auch hier sind wir wieder im Bereich der älteren Bevölkerung. Und zwar hat die AOK in ihrem Krankenhausreport Zahlen ausgewertet von Menschen, die im Krankenhaus waren, und zwar über 80-Jährige im Vergleich zu der Gruppe unter 60-Jährigen und hat dort ganz klar festgestellt, die durchschnittlichen Krankenhauskosten bei einem über 80-Jährigen betragen 3.351 Euro, demgegenüber bei den unter 60-Jährigen 470 Euro pro Jahr. Also das ist schon gewaltig ein Unterschied, ist sicherlich auch erwartbar, aber ich hätte nicht gedacht, dass es so deutlich ist. Und wir hatten dort einen wirklichen Anstieg. 2005 waren noch 13% der Krankenhausfälle der Menschen über 80. 2023 schon bereits 22%. Das heißt, hier auch ein Kostenanstieg im Krankenhausbereich einfach aufgrund der Demografie. Und was dazu kommt, ist, dass wir auch eine längere Verweildauer haben bei den über 80-Jährigen und zwar im Schnitt 8,1 Tage im Krankenhaus. Und das ist fast doppelt so lang wie Menschen unter 60. Also auch hier, gerade mit der neuen Bundesregierung, wir sprechen über den Haushalt, es wird viel diskutiert, wofür geben wir Geld aus? Durchaus einen Zahlenbereich, der sofort zu Lasten der Ausgaben der Sozialversicherung geht und der sicherlich auch nicht kleiner wird, wenn es darum geht, gerade den letzten Bereich der AOK eher größer. Wir werden mehr Menschen über 80 haben, damit höhere Kosten für Krankenhausaufenthalte in diesem Bereich und damit auch höhere Gesamtkosten. So viel von mir. Da hast du noch eine Zahl des Monats.
Wir schauen ja gleich noch auf aktuelle Statistiken und Studien. Da habe ich auch noch ein paar Zahlen, die auch genau an dem Punkt ansetzen, Entwicklung der Ausgaben, also noch nicht perspektivisch, aber jetzt aktuelle Zahlen vom Statistischen Bundesamt.
Dann bin ich gespannt. Dann springen wir zur Politik.
Ja, Bereich Politik. Die Care Konkret hat in ihrer Ausgabe 18 die Möglichkeit beleuchtet, dass pflegende Angehörige zum Beispiel bei ambulanten Pflegediensten angestellt werden könnten. Also nicht wie bisher die Pflegereien informell erbringen, sondern wirklich in einem Anstellungsverhältnis. Der Artikel greift im Endeffekt einen Impuls auf aus einem aktuellen Gutachten des Instituts der Deutschen Wirtschaft. Das Gutachten hatten wir in der letzten Blätterwald-Folge thematisiert, also in der Folge von April. Und da wird unter anderem die fehlende Zweckbindung des Pflegegeldes kritisiert. Das IW, also Institut der Deutschen Wirtschaft, schlägt in den Gutachten ein Konzept für ein Pflegegeld 2.0 für Angehörige und auch zivilgesellschaftliche Akteure vor, dass eben pflegebezogene Aufwendungen zweckbezogen gewährt werden sollen. Und dass eben hier in einem Anstellungsverhältnis die Pflegenden konkrete Leistungsmodule ganz oder teilweise erbringen und dafür, das ist jetzt ein erster Vorschlag des IWs, so circa 40% der Vergütung erhalten sollen, die die Pflegeprofis bekommen würden für die gleiche Leistung. Und so eine Diskussion wird dann ja auch in Gang gehalten durch verschiedene Ideen und Aspekte. Und ich fand ganz interessant, IKEA konkret hat man in die Schweiz geschaut, wo seit 2019 die pflegenden Angehörigen bei sogenannten Spitex-Diensten angestellt werden können und dann eben auch eine Vergütung erhalten. Spitex ist eine Abkürzung für spitalexterne Dienste, also im Endeffekt vergleichbar mit den ambulanten Pflegediensten in Deutschland bei allen Unterschieden in der Vergütung, aber so vom Leistungsspektrum her, also Pflegeleistung, hauswirtschaftliche Hilfe, aber auch Beratungsleistung von Pflegebedürftigen und Angehörigen, Koordination noch mit verschiedenen Akteuren, Hausärzte, Apotheke, Krankenhäuser, also da ein bisschen breiter das Spektrum als bei den ambulanten Diensten in Deutschland. Da gibt es in der Schweiz öffentliche Anbieter und kommerzielle Anbieter und ich habe mal ein bisschen recherchiert, auch über den Artikel hinaus, gibt mittlerweile knapp 3.000, also genau 2.971 dieser Spitex-Dienste. Das war eine Zahl vom Jahr 2023, also Start in 2019 ist das schon entsprechend hier auch gestiegen. Das wird auch ausgewiesen. Angaben zur Gesamtzahl der angestellten pflegenden Angehörigen gibt es tatsächlich nicht. Schätzungen gehen aber von 3.500 bis 4.000 aus, auch hier mit einer deutlich steigenden Tendenz. In Schweden und Österreich, da gibt es ähnliche Modelle. Hier kommt die Anstellung aber nur bei Kommunen oder kommunalen Trägern in Frage. Also da ist der privatgewerbliche Bereich in dem Modell außen vor. Ja, Blick in die Schweiz. Das Modell wird dort mittlerweile auch kontrovers diskutiert. Zahlreiche dieser Dienste haben sich auf das Modell spezialisiert, denn hier locken entsprechend auch Margen, entsprechende Erträge und auch hohe Margen. Und die Wochenzeitung Die Zeit, die hat festgestellt, dass die Firmen für jede geleistete Pflegestunde durchschnittlich 70 bis 90 Franken erhalten. Das ist ja in dem aktuellen Wechselkurs ungefähr auch der Eurobetrag. Und die pflegenden Angehörigen erhalten 35 Franken. Der Rest verbleibt dann im Unternehmen. Das ist auch ganz transparent. Einige der Firmen haben sich auch ganz gezielt und im beträchtlichen Umfang auf dieses Geschäftsmodell konzentriert. In dem Artikel der Care konkret wird eine Firma namens Pflegewegweise angeführt, die mittlerweile rund 1.500 pflegende Angehörige beschäftigt. Also das ist schon ein gehöriger Umfang. Und die Krankenkassen in der Schweiz waren eben vor steigenden Kosten bei dem Modell. Die pflegenden Angehörigen erhielten hier oft den gleichen Stundenlohn wie professionelle Pflegekräfte und das, was für die Unternehmen abspringt, kommt ja dann nochmal on top. Die Pflegekassen in der Schweiz sehen darüber hinaus ein Risiko, dass Pflegeanbieter mehr Leistungen abrechnen, als tatsächlich erbracht werden. Also auch der Aspekt spielt hier eine Rolle. Das alles ist in Deutschland noch nicht möglich. Wir haben den Paragraph 77 im SGB 11, der die Anstellung von Angehörigen zur Pflege ihrer Verwandten verbietet. Selbstverständlich kann so eine Regelung natürlich mit der entsprechenden Reform auch geändert werden. Und in dem Artikel wird halt aufgezeigt, wie verschiedene Expertinnen, Experten und auch Verbände zu den Chancen und Risiken eines solchen Schrittes stehen. Die wirtschaftliche Absicherung der Pflegeperson wird natürlich positiv bewertet. Zudem könnte eine strukturierte Anleitung und Qualitätssicherung durch Pflegedienste die Qualität der Angehörigenpflege verbessern. Aber es gibt natürlich auch Bedenken, auch bei uns in Deutschland, hinsichtlich möglicherweise stark steigender Kosten für die informelle Pflege, die hier nicht ausgeschlossen sind in so einer Konstruktion. Es wird verwiesen auf den hohen Regulierungsbedarf hinsichtlich Definition und Überwachung von Qualitätsstandards und auch auf die erheblichen arbeits- und sozialrechtlichen Konsequenzen, die mit der Überführung familiärer Pflegebeziehungen in formelle Arbeitsverhältnisse verbunden wäre. Das Modell wäre auf keinen Fall eine einfache Lösung für den Personalmangel in der Pflege. Die Expertinnen und Experten, die in dem Artikel zu Wort kommen, raten dazu, die finanziellen Mittel besser für die Unterstützung pflegender Angehöriger zu nutzen. Also pflegefachliche Unterstützung zu leisten, Kompetenzen aufzubauen, auch im Hinblick auf den Erhalt der eigenen Gesundheit. Verschiedene Akteure sprechen hier das Konzept der Community Health Nurse an, also was auch in der politischen Diskussion immer mal wieder auftaucht. Also hier ein entsprechendes Unterstützungsnetzwerk.
Passt ja eigentlich auch nicht so ganz zum Subsidiaritätsprinzip, was wir haben. Die kleinste Einheit hilft sich erstmal auch durchaus selbst.
Ja.
Also wenn man in solche Richtungen denkt, muss man, glaube ich, sehr genau überlegen, und wo man dann ansetzt mit Bezahlung, ab welchem Zeitpunkt. Dann wird es wahrscheinlich schon wieder bürokratisch. Und man könnte es ja vielleicht durchaus vergleichen mit der Kindererziehung. Ja, auch das ist ja ein Bereich, den Eltern machen, den sie jetzt erstmal nicht finanziert bekommen. Klammer auf, Mütterrente ist noch nicht durch im Nachgang. Aber das ist ja durchaus ein Bereich, wo man dann überlegt, misst man mit zweierlei Maß. Nichtsdestotrotz hat man da Möglichkeiten zum Ausgleich. Ich glaube, vielleicht muss man auch drauf gucken, in welchem Alter pflegende Angehörige sind. Auch das wird sich ja verändern aufgrund der Demografie. Denke ich, werden wir auch immer mehr pflegende Angehörige haben, die im Rentenalter sind. Vielleicht auch durchaus nochmal die Diskussion kommt, ein freiwilliges soziales Jahr im Alter. Ja, auch da habe ich ja eine gewisse Absicherung. Das, glaube ich, ist durchaus etwas, was man ja hiermit erreichen kann. Ob es da vielleicht eine gewisse Unterstützung gibt. Und meine zwei Zahlen mit Krankheitstagen und Teilzeitquoten würden ja auch helfen, wenn wir es schaffen, die zu reduzieren, dass wir wahrscheinlich nicht so einen großen Fachkräftemangel haben.
Weiterbildung, die bewegt, für die Sozialwirtschaft von morgen. In unserem Bildungscampus bieten wir Ihnen alles, was Sie für Ihre berufliche Weiterentwicklung benötigen. Seminare, Webinare, Kongresse, Inhouse-Schulungen und E-Learning. Praxisnah, innovativ und passgenau für Ihre Bedürfnisse.
Egal, ob Sie sich zu aktuellen Themen wie künstliche Intelligenz, Digitalisierung oder betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Themenbereichen der Sozial- und Gesundheitswirtschaft weiterbilden möchten, bei uns finden Sie das passende Angebot.
Lernen Sie flexibel, vernetzen Sie sich mit Fachkolleginnen und Kollegen und gestalten Sie die Zukunft Ihrer und unserer Branche aktiv mit. Alle Informationen und Ihr Weiterbildungsangebot finden Sie unter www.sozialgestaltung.de/bildung. Campus. Wir freuen uns auf Sie.
Ich würde in der Politik noch ganz kurz springen, Markus, und zwar zum Krankenhausbereich. Im letzten Jahr haben wir verschiedene Gesetzesinitiativen, unter anderem auch wesentliche im Krankenhausbereich mit dem KHVVG, Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz. Und unter anderem wurde in diesem Zusammenhang der Transformationsfonds festgelegt. Damals im Gesetz erstmal festgelegt, aber es war noch nicht klar, wie wird es ausgestaltet, was sind Regelungen dazu und wie ist die Finanzierung. Und jetzt gibt es eine Rechtsverordnung vom Bundesgesundheitsministerium, die das klarstellt. 50 Milliarden Euro waren gesetzt, und zwar von Beginn 2026 an bis zum Jahr 2035, also im Durchschnitt 5 Milliarden pro Jahr. Und wie soll das Ganze verteilt werden? Wer ist anspruchsberechtigt, beziehungsweise was sind Gründe dafür, gefördert zu werden? Erstens, die Verwaltung des Transformationsfonds wird über das Bundesamt für Soziale Sicherung geregelt. Und hier wichtig, die Bundesländer beantragen die Fördermittel, nicht die Krankenhäuser. Und zwar soll das Ganze über ein Online-Portal auf digitalem Wege beantragt werden. Aber vorab ist natürlich die Abstimmung in den Ländern notwendig. Das heißt, die Krankenhäuser müssen bei den Ländern beantragen. Ob das digital läuft, weiß ich nicht. Und dann müssen sich die Länder auch noch, bevor sie es einreichen, mit den Landesverbänden der Krankenkassen einigen. Und beide müssen dieser Förderung eines Vorhabens zustimmen, bevor es überhaupt eingereicht werden kann. Also wir haben ein paar Hürden davor. Und klar ist für die einzelnen Krankenhäuser, sie müssen sich an ihre jeweiligen Bundesländer, also an ihre Landesregierung wenden. Was sind Fördertatbestände? Sind unter anderem Kosten für erforderliche Baumaßnahmen sowie Kosten für weitere Maßnahmen, die zwingend erforderlich sind, zum Beispiel standortübergreifende Konzentration von akutstationären Versorgungskapazitäten, Umstrukturierung eines bestehenden Krankenhausstandortes, aber auch Schließungen inklusive Abrisskosten beispielsweise können gefördert werden, aber auch Vorhaben zur Bildung und zum Ausbau von Zentren zur Behandlung von seltenen, komplexen oder schwerwiegenden Erkrankungen, aber auch von regional begrenzten Krankenhausverbünden, um Doppelstrukturen abzubauen. Bildung von integrierten Notfallstrukturen. Und wichtig ist, dass die Vorhaben erst mit dem Jahr 2025 gestartet sind. Das heißt, es können keine Vorhaben finanziert werden, die schon vorher gestartet sind. Und es wird erst ab 2026 ausgezahlt. Das heißt, bleibt doch noch eine hohe Unsicherheit. Ein bisschen mehr Sicherheit für die Krankenhäuser, worauf man sich denn bewerben kann. Die Unsicherheit besteht jetzt dennoch, dass die einzelnen Bundesländer entsprechend ihre möglichen Fördertatbestände einsammeln. Die Mittel werden verteilt nach dem Königsteiner Schlüssel, haben wir auch in einer Folge erklärt, was der Königsteiner Schlüssel ist. Und dann bekommt jedes Bundesland wahrscheinlich nicht alles gefördert, aber was sind die wesentlichen Punkte drin? Und auch hier natürlich eine Gefahr, die ich sehe, die Bundesländer sind selbst Betreiber der Universitätskliniken. Da haben wir auch viel Bedarf und das wird sicherlich für kleinere Krankenhausträger, regionale Krankenhausträger, die nicht kommunal aufgestellt sind, sondern über die Wohlfahrtsverbände betrieben werden, kirchliche, frei gemeinnützige oder aber auch private, es sicherlich schwerer haben werden wie kommunale und Universitätskliniken. Jetzt geht's an die Krankenhäuser, neben der Leistungsgruppenplanung, die auf den einzelnen Bundesländern begonnen hat, dann entsprechend die Anträge zu stellen bei ihren einzelnen Landesregierungen.
Im Lager der gemeinnützigen Krankenhäuser besteht ja auch die Befürchtung, zum großen Teil von dieser Förderung ausgeschlossen zu werden, da die Länder zumindest laut Gesetz oder Verordnungsentwurf die Verpflichtung hatten, die Ausfallgefährdung des zu fördernden Krankenhauses zu prüfen, zu bewerten und bei entsprechenden Indikationen und drohenden Ausfällen hier eben auch keine Fördermittel zur Verfügung gestellt werden. Und die aktuelle Insolvenz, das Insolvenzgeschehen findet nun mal nicht unerheblichen Maße im Lager der frei gemeinnützigen Krankenhäuser statt. Das hat man jetzt auch schon gelesen, dass hier die Befürchtung besteht, eben auch aus dem Grund von diesem Topf zum größten Teil ausgeschlossen zu sein.
Werden wir auch weiter beobachten müssen. Aber genau die Gefahr sehe ich, so wie das jetzt angelegt ist. Klar, Überschließungen ist extra ja mit drin. Auch da wird ja über die Frage sein, gerade wenn ich heute ein Krankenhaus schließe, sind noch Fördermittel drauf, die das Bundesland entsprechend zurückfordern kann. Wird nicht dafür vielleicht auch der Transformationsfonds nachher genutzt, beim Träger vielleicht gar nichts ankommt. So ist es eigentlich nicht vorgesehen, sondern Rückbaukosten können getragen werden, aber auch Kosten für Personalmaßnahmen, soweit sie eben in der Schließung zwingend erforderlich sind. Vor allen Dingen auch nochmal darauf hingewiesen, für Krankenhäuser oder für Regionen mit einer hohen Krankenhausdichte, um das entsprechend zu fördern oder auch abzumildern. Das war ja auch mal die ursprüngliche Idee von dem Transformationsfonds. Wir werden sehen im Laufe des Jahres, was genehmigt worden ist. Das soll auch veröffentlicht werden. Das heißt, auch hier werden wir am Ball bleiben und weiter darüber berichten. Studien und Statistiken. Markus, du hast eben schon angekündigt, machst mich ja schon neugierig, dass du im Statistikbereich noch was mitgebracht hast, was zu unseren Eingangszahlen passte.
Genau, das Statistische Bundesamt hat jetzt auch ganz druckfrisch im Mai neue Zahlen zu den Ausgaben für Gesundheit und Pflege in Deutschland veröffentlicht. Also neue Zahlen, das bezieht sich dann auf das Jahr 2023. Da haben wir mal so einen Nachlauf von 2 Jahren. Demnach betrugen die Gesundheitsausgaben insgesamt rund 501 Milliarden Euro deutschlandweit. Dann hat man so eine Zahl, so einen Betrag, 500 Milliarden oder 501 Milliarde. Wie viel ist das denn jetzt? Ist das viel? Ist das wenig? Wie kann man das ins Verhältnis setzen? Und da habe ich mich mal umgeschaut. Es ist im Endeffekt der gesamte jährliche Bundeshaushalt von 2024, sogar ein bisschen mehr. Der Haushalt auf Bundesebene betrug letztes Jahr 477 Milliarden Euro. Also hier liegen wir mit den jährlichen Gesundheitsausgaben in 2023 etwas drüber. Ein anderes Verhältnis, das ist 5-mal der Haushalt des Landes NRW, auch bezogen auf das Jahr 2024. Und man könnte, fand ich interessant oder bedenklich, wie auch immer man das sehen möchte, mit diesem Betrag, also mit den Gesundheitsausgaben im Jahr 2023, über 70 Flughafenprojekte in der Größenordnung des BER finanzieren. Wobei alle unvorhergesehenen Kostensteigerungen schon einbezogen sind.
Also beeindruckend, was wir ausgeben für die Gesundheitswirtschaft. Und das sind ja stationäre Versorgung im Pflegebereich, im Akutbereich, ambulant, auch Pflege, aber auch klar die Ärzte. Medikamentenkosten sind inkludiert, Therapiebereiche sind inkludiert, Fahrtkosten, Reha. Das lassen wir uns ganz schön was kosten. Einmal Bundeshaushalt.
Wobei man ja auch sagen muss, das sind ja nicht reine Kosten, das sind jetzt die Ausgaben. Aber die Ausgaben wirken ja auch wieder in der Volkswirtschaft im BIP. Also das ist ein Anteil von 12% des Bruttoinlandsproduktes. Also man hat ja da auch wieder eine gewisse Produktivitätsvariante, die man berücksichtigen muss. Die Zahlen sind auch jetzt leicht, also wirklich sehr leicht, um 0,7 Prozentpunkte im Vergleich zum Jahr 2022 zurückgegangen. Das wird auf das Auslaufen der Corona-Maßnahmen zurückgeführt, die vor allen Dingen bei den öffentlichen Haushalten, also als Ausgabenträger wirken. Hier hat sich das Ausgabenvolumen von 2022 auf 2023 sogar halbiert. Und das sind wirklich dann die Corona-Ausgaben beziehungsweise das Auslaufen dieser Finanzierungs- und Ausgabenaspekte. In den anderen Bereichen ist es dagegen wieder angestiegen. GKV plus 5,2%, private Haushalte auch plus 5,8%, PKV plus 6,1%. Und das jetzt im Jahresvergleich, das sind üppige Anstiege, die hier festgestellt wurden.
Bruttowertschöpfung ist ein gutes Stichwort, Markus. Da habe ich noch eine Studie mitgebracht. Und zwar hat Bayern einen Studienauftrag gegeben zur Erstellung von ökologischen, sozialen und ökonomischen Fußabdrücken der Gesundheits- und Pflegewirtschaft Bayerns vom WIFOR-Institut in Darmstadt. Die Studie ist auch abrufbar auf der Landesregierungsseite Bayern. Ich habe sie mir auch mal ein bisschen genauer angeschaut. Was ich insbesondere interessant fand, also das Erste ist, wie definieren die Gesundheits- und Pflegewirtschaft? Klar, wir sprechen immer über die Versorgung, die Dienstleistung. Die ist auch dabei, ist ein Bereich, haben drei Bereiche gegliedert. Zur medizinischen Versorgung gehören Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Arztpraxis, Praxen, Vorsorge und Reha-Einrichtungen etc. Dann haben wir einen zweiten Bereich, die industrielle Gesundheitswirtschaft. Die hat man hier auch dazu genommen mit Medizintechnik, Humanmedizinmittel, Biotechnologie, Sport- und Fitnessgeräte, E-Health. Und der dritte Bereich nennt sich hier weitere Teilbereiche. Dazu gehören zum Beispiel Einzelhandelsleistungen, Krankenversicherung und öffentliche Verwaltung, sonstige Dienstleistungen in der Gesundheitswirtschaft. Also drei Bereiche viel, viel weiter gefasst, als man das normalerweise denkt. Wie bin ich auch drauf gekommen? Ich las einen kurzen Artikel und da stand was von Export. Da dachte ich mir, Gesundheits- und Pflegewirtschaft und Export? Kann ja eigentlich nicht sein. Deswegen habe ich mir die Studie mal ein bisschen genauer angeschaut. Und ich fand insbesondere interessant genau das Thema Bruttowertschöpfung, dem die sich auch gewidmet haben, neben dem ökologischen und sozialen Fußabdruck, auch im Vergleich zu anderen Ländern. Aber hier nochmal dargestellt, wie sieht die Bruttowertschöpfung für diesen Bereich in Bayern aus? Alle drei Bereiche zusammen waren das 65,5 Milliarden Euro. Wir haben Beschäftigte in dem Sektor in Bayern ungefähr 1,3 Millionen. Wir hatten ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 2013 bis 2022 von ungefähr 4%, liegt 0,1% über der Gesamtwirtschaft, also ein bisschen besser. Das ist sicherlich erwartbar, aber durchaus interessant auf diese drei Bereiche, die Bruttowertschöpfung. Wir haben den medizinisch-pflegerische Versorgung mit 34,3 Milliarden, haben dort Menschen, Erwerbstätige von ungefähr 826.000. Das heißt, es macht eine Bruttowertschöpfung pro Kopf von 41.000 ungefähr. Die industrielle Gesundheits- und Pflegewirtschaft, geringere Bruttowertschöpfung, 14,3 Milliarden. Also nicht ganz dreimal so wenig, aber fast. Wir haben 175.000 Erwerbstätige in dem Bereich. Ist aber die Bruttowertschöpfung pro Erwerbstätigen liegt bei 81.000. Da sieht man schon das Delta. Also Bruttowertschöpfung gesamt geringer, viel weniger Erwerbstätige, aber Bruttowertschöpfung pro Kopf doppelt so hoch wie in der medizinisch-pflegerischen Versorgung. Und selbst die anderen Teilbereiche, Einzelhandel drunter ist, dachte ich, naja, die liegen wahrscheinlich auch nicht so hoch. Nee, falsch gedacht. Die liegen in der Mitte von beiden. Da haben wir 16,9 Milliarden Bruttowertschöpfung, 266.000 Erwerbstätige und damit liegt die Bruttowertschöpfung pro Erwerbstätigen bei ungefähr 64.000. Und das hat mich eigentlich überrascht, dass die doch wesentlich noch mal höher liegt im Vergleich zur medizinisch-pflegerischen Versorgung. Interessante Studie auch, wie die Studienautoren daran gegangen sind, kann ich nur empfehlen. Gibt eine Kurz- und eine Langfassung, da mal einen Blick drauf zu werfen. Springen wir zu Gerichtsentscheiden beziehungsweise rechtlichen Rahmenbedingungen.
Das Fachportal Care for 9, wir haben ja immer über die Fachzeitschriften hinaus auch ein bisschen breiteren Fokus für unseren Blätterwald. Dieses Fachportal hat am 20. Mai berichtet über Pläne in NRW, das Wohn- und Teilhabegesetz zu novellieren. also nach Bayern und Baden-Württemberg, plant jetzt wohl auch Nordrhein-Westfalen eine entsprechende Novelle des Heimgesetzes. Die soll aus der Antwort des Sozialministeriums auf eine kleine Anfrage des pflegepolitischen Sprechers der SPD, Thorsten Glute, vom März dieses Jahres hervorgehen. Die Landesregierung arbeitet demnach an einem entsprechenden Gesetz. Eine offizielle Mitteilung mit Details gibt es noch nicht. Das Sozialministerium hat aber darauf verwiesen, dass das vorrangige Ziel des Gesetzesentwurfs die Reduktion des bürokratischen Aufwandes in der Pflege sein soll. Also auch hier Parallelen zu Bayern und insbesondere zu Baden-Württemberg. Da ist es ja auch im Rahmen dieser Reform des Heimgesetzes einer von sehr vielen Punkten einer bürokratischen Entlastungsstrategie, viele ressortübergreifend in dem Bundesland. Und ein Aspekt der geplanten Reformierung des Heimgesetzes in Baden-Württemberg ist ja die geplante Aufhebung der Landesheim-Mitwirkungsverordnung. Hier gibt es eine hitzige Debatte oder Meinungsäußerungen in der Fachpresse aktuell. Die Verordnung soll ja durch eine gesetzliche Regelung im Wohnteilhabe- und Pflegegesetz ersetzt werden. Das Sozialministerium sagt dazu, es ist wirklich eine Entbürokratisierung und gleichzeitig würde tatsächlich eine Stärkung der Beteiligungsrechte der Bewohnerinnen und Bewohner erzielt. Ja, also da im Endeffekt wirklich zwei Fliegen mit einer Klappe, aber gerade so Patienten und Patientinnen Schutzorganisationen, BIFA Pflegeschutzbund zum Beispiel, sehen doch hier die Gefahr, dass eine Reihe von grundsätzlichen Rechten der Pflegebedürftigen entfallen könnte. Das Recht auf einen demokratisch gewählten Heimbeirat, umfassende rechtzeitige Informationen durch die Heimleitung wären gefährdet, die Mitwirkungsrechte in zentralen Alltagsfragen und ein verbindliches Beschwerdemanagement. Jetzt befindet sich der Reformprozess in Baden-Württemberg noch in einem sehr frühen Stadium. Deswegen bleibt abzuwarten, wie die Kritik in den Gesetzesentwurf letztendlich einfließen wird.
Die nächsten Bundesländer machen sich auf den Weg, nachdem Bayern im Januar ja veröffentlicht hat. Und wir haben noch Veränderungen rechtlicher Rahmenbedingungen aus dem Rehabilitationsbereich. Das zeigt eigentlich mal wieder, wie langsam deutsche Politik arbeitet in solchen Bereichen. Im Herbst 2020 ist das GKV IPREG in Kraft getreten, Intensivpflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetz, also bald 5 Jahre her. Und damals wurde im Gesetz festgelegt, dass es eine Rahmenempfehlung geben soll zu den Grundsätzen der medizinischen Rehabilitation zwischen den Leistungserbringern und der GKV, um hier Grundsätze einer leistungsgerechten Vergütung, aber auch Strukturen für die Leistungserbringung zu verabreden, zu Umfang und Qualität. So, jetzt hat man sich geeinigt. Es scheint so, ich habe sie noch nicht aktuell gefunden, aber soll wohl zum 1. Juli 2025 soll diese neue Rahmenempfehlung nach § 111 SGB V in Kraft treten. Es hat eine Bundesschiedsstelle dazu gebraucht, dass man sich einigen konnte. Bestimmte Anwendungen sind hier aber auch nicht verbindlich vorgesehen, sondern können als Grundlage für die Verhandlungen bei Versorgungsverträgen etc. herangezogen werden. Was es wohl geben soll, ist ein Kalkulationsschema, was die Leistungserbringer eingebracht haben in die Verhandlungen zur Rahmenempfehlung, sodass hier zukünftig auch nach einem Einrichtungsvergleich auch transparentere Parameter herrschen, insbesondere eben im Rahmen der GKV. DRV hier nochmal im Rehabilitationsbereich außen vor, ist etwas anders geregelt. Und im Grundsatz, wenn man das so sieht, die Leistungserbringer eigentlich ganz zufrieden sind mit dem Ergebnis, was jetzt über die Bundesschiedsstelle erzielt worden ist. Insolvenzen, Transaktionen, Kooperationen. Gab wieder einiges an Insolvenzen. Ich will gar nicht alle aufzählen, weil viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer haben das sicherlich auch immer wieder mitverfolgt in der Presse. Aber ein Themenbereich, das ich kurz aufgreifen möchte, ist der ambulante Pflegebereich. Auch da erstmal eine Statistik. Die Zahl der Pflegedienste, der ambulanten Pflegedienste, ist weiter gestiegen. Zum Jahresende 2024 zählte man ungefähr 17.770 ambulante Pflegedienste, die rund 2,2 Millionen Patienten und Patientinnen betreut haben. Das heißt, im Durchschnitt hat ein Pflegedienst 125 Menschen betreut. Das heißt, hier hat sich der Trend auch fortgesetzt, dass wir mehr zu betreuende Personen haben pro Pflegedienst, haben entsprechenden Zuwachs, haben aber auch immer wieder Schließungen. Wir kennen es selber, Markus, wenn wir uns Insolvenzquoten anschauen. Im Gesundheitswesen sind ein Teil davon immer, oder nicht nur ein Teil, der Großteil, gerade im Pflegebereich, auch die ambulanten Pflegedienste, gar nicht so leicht, die rauszurechnen. Aber hier gab es im letzten Jahr 390 Schließungen. Und dazu passt insofern die höhere Bedeutung des ambulanten Pflegemarktes. Wir haben vorhin gesprochen, höhere Kosten auch im stationären Bereich, aber auch Fachkraftmangel. Wir haben den Pflegeanbieter Ambulantes, der ist gar nicht so groß mit 500 Mitarbeitern, aber dort ist ein belgischer Investor jetzt mit im Boot eingestiegen. Das heißt, wir sehen hier im Trend durchaus ein Interesse auch von ausländischem privatem Kapital in den ambulanten Pflegebereich mit Kapital einzusteigen. Das heißt, das ist immer so ein Zeichen in Märkten, dass sie interessant sind, dort auch mit entsprechendem Kapital und mit anderen Vorgaben durchaus zu agieren. Auf der anderen Seite haben wir aber auch eine größere Insolvenz im ambulanten Bereich, und zwar den Pflegeanbieter Knebi. Der hat recht viel Furore gemacht, als er am Markt gegangen ist. Ist noch gar nicht so alt, das Unternehmen, ungefähr 5 Jahre, weil die extrem viel für diese Branche viel Venture-Kapital eingesammelt haben. Und ganz klare Maßgabe damals war, die Pflege zu verbessern durch die Entwicklung von eigener Software. Das scheint nicht ganz funktioniert zu haben. Nichtsdestotrotz gibt es wohl einen hohen Interessentenstamm, dieses Unternehmen zu übernehmen. Wir werden auch dazu berichten, wie es weitergeht. Für mich stellt sich so ein bisschen die Frage, ob so ein Modell gescheitert ist. Einerseits Dienstleistungserbringer und andererseits aber auch Softwareentwickler. Hätte mir gewünscht, dass wir hier eher eine Erfolgsstory haben, weil gerade der Bereich Software nicht einfach ist in dem Pflege-, aber auch im Krankenhausbereich. Mit verschiedenen Anbietern, Systemen, die nicht immer alle gut miteinander zusammengehen oder man viele Schnittstellen hat, mittlerweile ja auch mit einem hohen Digitalisierungsgrad in der Abrechnung zu den Krankenkassen, einzelne Schnittstellen, die jeweils mit jeder Krankenkasse angebunden werden mussten. Hätte mich gefreut, wenn man da in der Software vielleicht auch ein bisschen bedienerfreundlich, intuitiver für die Nutzer vorangekommen wäre. Ja, mal schauen, was damit passiert. Aber es wird vielleicht auch dazu führen, gerade mit solchen bisschen disruptiven Ideen, dass dort Venture Capital auch etwas vorsichtiger sein wird. Könnte ich mir gut vorstellen.
Sie sind in der Sozialwirtschaft oder im Gesundheitswesen tätig und fragen sich, welche Rolle künstliche Intelligenz in Ihrer Branche spielt? Dann dürfen Sie unseren Kongress der Sozialwirtschaft nicht verpassen.
Am 25. und 26. November dreht sich alles um das Thema KI in der Sozial- und Gesundheitswirtschaft. Mit spannenden Vorträgen, Best Practices und Diskussionen.
Erfahren Sie, wie KI unser Tagesgeschäft verändert, welche Chancen sie bietet und welchen Herausforderungen unsere Branche ausgesetzt ist. Zudem haben Sie die Möglichkeit, sich mit Expertinnen und Experten auszutauschen, um wertvolle Impulse für Ihre Arbeit zu gewinnen.
Alle Informationen und die Anmeldungen finden Sie auf unserer Website unter www.sozialgestaltung.de. Seien Sie dabei, wir freuen uns auf Sie.
Eigentlich eine gute Überleitung, Markus, zu KI und Technologie.
Genau, einen sehr interessanten Ansatz. Da berichtet die Care konkret in ihrer Ausgabe 17 drüber. KI ist da nicht wirklich eingebunden, was an der Stelle aber auch positiv zu bewerten ist. Es ist technologiegebunden. Es ist jetzt nicht spektakulär neu von der Technik, aber hochinteressant vom Konzept. Und zwar hat das Zentrum für Qualität in der Pflege ein webbasiertes, einrichtungsübergreifendes Berichts- und Lernangebot für den Umgang mit kritischen Ereignissen in der Langzeitpflege entwickelt. Das heißt, Pflege CIRS. CIRS steht für Critical Incident Reporting System. Es ist auf der Website www.pflege.cirs.de zugänglich, auch kostenfrei und auch ohne Anmeldung. Ja, weil hier ist Anonymität sehr wichtig. Und hier sind im Endeffekt alle Tätigen in der Pflege, haben die Möglichkeit, vollständig anonym über kritische Ereignisse berichten zu können, die sie entweder selbst erlebt haben oder die sie beobachtet haben in ihrem Pflegealltag. Das kann aus allen möglichen Bereichen kommen, Hygiene, Medikation, Mobilisation, aber auch Gewaltanwendung oder Gewaltvorkommnisse. Darauf können sich diese Berichte oder die Ereignisse, die eingebracht werden, beziehen. Und das ZQP erstellt dann evidenzbasierte Empfehlungen, wie mit solchen Fällen, Ereignissen in der Praxis umgegangen werden soll und eben auch das Thema Prävention. Die Berichte und Empfehlungen werden dann veröffentlicht und allen Nutzerinnen und Nutzern zugänglich gemacht. Insgesamt finde ich ein tolles System, um den konstruktiven Umgang eben mit kritischen Fällen zu bewerten, was eigentlich eine Selbstverständlichkeit in jeder Einrichtung sein sollte, aber vielleicht hier und da doch dann ein bisschen zu kurz kommt. Und übrigens, die Antworten werden nicht von der KI generiert, sondern da ist tatsächlich ein Expertenteam aus Fleisch und Blut, die sich diesen Fragen und den Fällen annehmen und hier entsprechend evidenzbasiert Lösungen vorschlagen.
Können wir uns schon einen Termin zur Wiedervorlage machen? Wann gibt es die erste Studie oder die ersten Veröffentlichungen?
Ja, es ist jetzt gestartet. Ich denke, so wie ich das ZQP kenne, wird es definitiv dann auch über den alltäglichen praktischen Nutzen einer solchen Anwendung auch parallel statistische Erhebungen durchführen und das dann auch weitergehend auswerten.
Dann hast du noch medizinischer Copilot, ist als erstes KI-gestütztes Medizinprodukt zugelassen worden.
Genau, also jetzt wirklich Premiere, das erste KI-gestützte klinische Medizinprodukt in der gesamten Europäischen Union.
Kommt aus Deutschland.
Aus Deutschland, genau. Das ist ein Entwicklungsteam, VDI Health, AI Quality Testing Hub, Professor Walmeth. Das erste ist ein Verband, VDI Health, beziehungsweise ein Teilbereich des Verbandes Elektrotechnik und elektronische Informationstechnik, eben auf die Gesundheitswirtschaft konzentriert. Dann ist ein Kompetenzzentrum, das vom Land Essen und dem VDE gegründet wurde, um hier die Verbesserung der Qualität von künstlicher Intelligenz generell vorzutreiben und eben ein Startup dabei, dessen Produkt eben heißt, wie das Startup auch selbst. Das hier scheint eine sehr produktive Partnerschaft zu sein. Das System stellt medizinischem Fachpersonal vertrauenswürdige Empfehlungen für Diagnose und Therapie von Erkrankungen bereit. Das ist jetzt nicht so bahnbrechend neu, auch dass es eben natürliche Spracheingaben verarbeitet oder auch mit Prompts arbeitet. Das Besondere ist, dass dieses Tool als Large Language Model nicht einfach auf alles allgemein verfügbare und frei verfügbare Wissen zugreift, sondern vielmehr validierte medizinische Fachquellen innerhalb einer Datenbank durchsucht werden. Also diese Validierung der genutzten Quellen, das ist im Endeffekt das Besondere, dass hier auch entsprechend an die ausgebenden Informationen sehr hohe oder maximale Anforderungen gestellt werden hinsichtlich Relevanz, Zuverlässigkeit und Aktualität.
Mich hat er in dem Bereich Technologie noch Artikel meine Aufmerksamkeit erregt. Und zwar geht's da um Drohnen. Sind wir auch wieder im Technologiebereich. Dachte ich, das ist meine Anwendung, die bei Asklepios derzeit ausgetestet wird oder auch schon funktioniert. Und zwar von der Asklepios Privatklinik Blumenburg in Zelent werden Laborproben zur Asklepios Klinik in Bad Oldesloe geflogen. Und die legen dabei rund 60 Kilometer Luftlinie zurück, ungefähr 100 Höhenmeter, mit 30 Metern pro Sekunde, reine Fahrzeit. Werden keine Gewebeproben, aber sonst fast alles damit zum Labor gebracht. Man spart natürlich sich den Verkehr auf der Straße, aber auch das ganze Einladen, Entladen, Transportieren im Gebäude. Und es wird jetzt auch ausgedehnt bei Asklepios. Die Drohnen wiegen ungefähr 21 Kilo und kann mit Fracht bis zu 4 Kilo Gesamtgewicht aufnehmen. Jetzt sind weitere Kliniken geplant in der Anwendung und ich glaube, das ist wirklich eine technologische Anwendung, die Zeit spart, die das Ganze effektiver macht, die auch gerade auch im Gebäude wirklich sinnvoll ist, wenn ich das direkt zum Labor fliegen kann, ohne dass ich lange gänge, wer nimmt das entgegen, brauche ich wieder einen Gebäudedienst, also jemand im Gebäude, der es transportiert, verstopfe die Gänge damit, es soll auch irgendwie noch schnell gehen. Also scheint gut zu funktionieren. So dass vielleicht wir demnächst noch mehr Drohnen sehen. Man kann sich das Ganze ja auch für Medikamente vorstellen. Gerade auch, wenn man im Zuge der Krankenhausreform über kleinere Krankenhäuser, diese Level 1i nachdenkt. Wir haben ja bestimmte Themen auch mit Krankenhausapotheken und Vorgaben. Eine Krankenhausapotheke heute muss in einem Fahrzeitenradius von, ich bin der Meinung, 45 Minuten sein. Das häufig auch ein Thema wird für kleinere Krankenhäuser. Eine eigene Apotheke vorhalten macht nicht immer Sinn. Und das kann das natürlich sehr viel vereinfachen, dass ich dann auch entsprechend Medikamente on demand erhalten kann und damit auch wieder nicht nur über eine digitale Anwendung in der Diagnostik, sondern eben hier auch vielleicht schon direkt auch in der Therapie schneller werde und damit auch andere Strecken überwinden kann, damit vielleicht auch effizienter werde. Da sind wir fast durch. Doch, ich habe zum Schluss noch was. Und zwar möchte ich hinweisen auf die Veröffentlichung unseres sechsten Trendbarometers, was wir letzte Woche veröffentlicht haben. Abfragezeitraum war März, April diesen Jahres. Ihr, das heißt du, Markus, zusammen mit unserer Kollegin Lisa Schaff, habt auch einen Podcast darüber gemacht, über die Ergebnisse. Die Ergebnisse sind auch abrufbar über unsere Webseite. Es ist wirklich wieder interessant, hier auch die Trends zu sehen. Auch da sicherlich einiges noch beunruhigend, insbesondere auch die Anzahl der negativen Abschlüsse, Jahresabschlüsse 2024, aber auch die Erwartungen für 2025. Das kann auf Dauer nicht funktionieren. Unternehmen können so nicht funktionieren, sondern wir haben dann das Risiko, dass wir Insolvenzen sehen, Schließungen sehen, Marktteilnehmer, die sich aus dem Markt ziehen und damit aber auch das Angebot verkleinern. Und wir sehen auch die Liquiditätsschwierigkeiten in der Umfrage jetzt. In einer Frage, die wir gestellt haben, ist das Thema Liquidität nicht auf den ersten Platz gerutscht, aber von sehr weit hinten auf den vierten, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Vierter Platz, genau.
Das heißt, das, was du eingangs geschildert hast zu den Themen Sozialamt, Liquiditätsthemen, sehen wir auch in unserer Umfrage, dass das Betreiber extrem belastet. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hören Sie in die Folge rein mit Markus und Lisa zum sechsten Trendbarometer und rufen Sie die Ergebnisse gerne auf unserer Webseite unter www.sozialgestaltung.de ab. Das war's eigentlich von heute, Markus, ne? Oder hast du noch was?
Nein, das war wieder der Überblick über den Blätterwald in der Sozial- und Gesundheitswirtschaft. Natürlich kann man jetzt nicht jeden Aspekt aufgreifen, aber ich denke, so für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein paar spannende Themen rausgesucht zu haben.
Ja, ich denke, die wichtigsten Bereiche, da muss man auch sagen, wenn wir diese Sendung vorbereiten, tun wir das getrennt voneinander. Viele Punkte sehen wir ähnlich, aber es gibt immer wieder den einen oder anderen Artikel, den einer von uns beiden sieht und der andere sagt, oh ja, stimmt, habe ich gar nicht gesehen. Ist ja auch interessant. Und für die Folge, ja, wir waren sehr zahlenlastig, muss man aber auch sagen, es war sehr zahlenlastig in den Fachmedien im Monat Mai. Es hat sich ein bisschen beruhigt politisch, nachdem jetzt die neue Bundesregierung am Start ist. Jeder guckt so ein bisschen drauf, was denn jetzt passieren wird in den einzelnen Ministerien. Insofern war da eine große Zurückhaltung zu spüren. Und wir hatten zwei große Kongresse beziehungsweise Messen, über die berichtet worden ist. Einerseits die Altenpflegemesse in Nürnberg. Die haben wir jetzt hier nicht direkt besprochen, weil ich denke, da entweder war da oder man kann das auch entsprechend nachlesen. Und das andere war der DRG-Kongress, der im Fokus im Krankenhausbereich stand. Daher sind wir gespannt, was wir im Juni lesen werden und worüber wir Ihnen berichten können. Und bis dahin, machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und tschüss.
Tschüss, auch von mir.
Möchten Sie mehr erfahren? Dann besuchen Sie unsere Website unter sozialgestaltung.de.
Folgen Sie uns auch auf LinkedIn, abonnieren Sie unsere Newsletter und diesen Podcast.
Bis zum nächsten Mal.